Ich habe mit Jan Billenkamp gesprochen. Jan ist der CEO von Pets Daily und Pets Daily kennen viele von euch bestimmt als die Tierfuttermarke, die den großen Playern den Kampf angesagt hat, indem sie gesunde Alternativen bieten, die aber Katze und Hund nicht verschmähen, weil das ist nämlich oft der große Punkt. Und so haben sie es auch in wenigen Jahren geschafft, ihren Umsatz von null auf einen hohen zweistelligen Millionenbereich zu steigern. Und wie sie das geschafft haben, darüber habe ich mit Jan gesprochen. Er hat mir da viel von Shop-Individualisierungen erzählt, was ich sehr spannend fand, dass der Shop sehr unterschiedlich ist, je nachdem, was mein erster Touchpoint auch mit Pets Daily war. Und wir haben auch über das Thema Abo gesprochen. Also alle, die über ein Abo-Modell nachdenken, für die ist der Podcast auf jeden Fall was, weil der Großteil des Umsatzes kommt bei Pets Daily über das Thema Abo-Modell. Und zu guter Letzt, und das war mein großes Thema, dass ich mit ihm einmal darüber sprechen wollte, ist es eigentlich nur ein Mythos oder stimmt das, dass der Tierfuttermarkt total spannend ist, dort unterwegs zu sein, weil man pricing-technisch eigentlich machen kann, was man will, weil das, dieses Thema so emotional ist wie die eigenen Kinder. Da hatte Jan auch eine sehr interessante Sichtweise darauf und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, lieber Jan, schön, dass du da bist. Wir haben schon oft von euch gelesen. Ich habe schon Touchpoints bei uns im Team. Sabrina hat mit dir früher bei der TSG zusammengearbeitet. Ich bin immer noch, du aufgrund von meiner Heimat, immer noch verkappter TSG-Fan. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich auch noch mal bei dir gelesen habe. Und mittlerweile bist du aber CEO von Pets Daily. Und nimm uns mal ein bisschen mit. Was macht Pets Daily und was machst du bei Pets Daily?
Sehr vereinfacht gesagt, ich glaube, Hunde- und Katzenfutter. Für mich ist es immer ein bisschen zu einfach. Ich sage zu meinem Team immer, macht kein Hunde- und Katzenfutter, macht Hunde und Katzen gesünder. Weil am Ende vom Tag auch, ähnlich wie bei uns Menschen, natürlich Ernährung extrem großen Einfluss hat auf die Gesundheit von einem Tier. Ich würde sogar sagen, noch deutlich mehr durch die ganzen Rassen, Züchtungen und so weiter. Also was machen wir? Wir versuchen jeden Tag einen kleinen Beitrag zu leisten, dass Hunde und Katzen entweder gesund leben und lang gesund leben oder ein Problem, das sie haben durch Ernährung, dass es gemindert wird oder im besten Fall komplett gelöst wird. Und ja, ich versuche seit mittlerweile 2020 einen Beitrag dazu zu leisten.
Wie kann man sich das vorstellen bei euch? Also was macht in eurem Futter jetzt Katzen und Hunde gesünder? Sind es quasi die Inhaltsstoffe? Wie unterscheidet sich jetzt das vielleicht von dem herkömmlichen Katzen- und Hundefutter, was man so von früher vielleicht auch kennt? Ich glaube, da hat sich auch so ein kleiner Trend dahin entwickelt, dass man auch bei seinen Haustieren ein bisschen genauer hinschaut.
Gute Frage. Ich glaube, das sind so drei Ebenen, über die man das beantworten kann. Die erste Ebene, und fairerweise muss man sagen, das machen auch mittlerweile ganz viele andere Marken gut. Ich meine, wie du es gesagt hast, Inhaltsstoffe, Rohstoffe, was reinkommt, hochwertige Zutaten, ist absolute Grundlage und Basis. Dann hast du so eine zweite Ebene. Auch da ist immer so der Vergleich zum Menschen, glaube ich, ganz einfach. Die Dinge, die meistens am gesündesten sind, die schmecken nicht am besten. Ich würde sagen, die Königsdisziplin, da eine gute Balance zu schaffen, also ein wirklich sehr gesundes Futter zu entwickeln, gesunde Rezepturen zu entwickeln, die auch auf bestimmte Use Cases einzahlen, die aber gleichzeitig extrem hohen Geschmack haben, einen guten Geschmack haben, also am Umkehrschluss vom Tier akzeptiert werden. Ich glaube, jeder, der eine Katze hat, insbesondere, der wird schon mal das Problem gehabt haben, dass Katzen, aber auch Hunde mäkelig sind und Futter einfach verweigern.
Oh ja.
Also am Ende vom Tag bringt es dir überhaupt nichts, das gesündeste Futter zu haben, das nicht schmeckt. Ich glaube, da machen wir schon Dinge anders, denken ganz anders, um genau da diesen Sweet Spot herzustellen. Extrem guter Geschmack, gutes Futter. Und die dritte Ebene, Futter, was sehr individuell auf individuelle Use Cases einzahlt. Jedes Tier ist unterschiedlich individuell. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt verschiedenste Rassen, verschiedenste Probleme. Wir entwickeln Futter und viele Rezepturen, die sehr speziell auf bestimmte Use Cases einzahlen. Ich glaub, ein gutes Beispiel ist, ich glaube, wir waren die erste Marke in Europa, die ein Futter sehr speziell für Hunde mit Verdauungsproblemen entwickelt hat, was dann genau für den Use Case idealerweise eine bessere Lösung ist, als einfach ein normales generisches Futter.
Kann ich mir dann eure Futtermittel so vorstellen, dass sie dann irgendwie, dass da sowas wie Nahrungsergänzungsmittel beigesetzt sind, damit es eben auch dem Verdauungstrakt hilft? Oder sind es eher dann wirklich so die Inhaltsstoffe, dass da bestimmte Sorten von Gemüse drin sind und das die Basis bildet?
Du hast beides. Beim Futter ist es so, wenn am Ende vom Tag, was du ja machst, das ist, glaube ich, der Unterschied zu uns Menschen. Die Vielfalt unserer Ernährung ergibt sich ja durch die verschiedensten Sachen, die wir über den Tag zu uns konsumieren können und die wir in einzelnen Bausteinen konsumieren können. Beim Futter, beim Hundefutter ist ja eher so, dass du versuchst, alles in eine Dose reinzumachen, also eine Rezeptur zu erstellen. Und dieser Rezeptur muss idealerweise der komplette Ernährungsbedarf abgedeckt sein. Das heißt, ja, auf der einen Seite ist natürlich die Basis, was für Protein kommt rein, was für Gemüse kommt rein, was für andere Nährstoffe kommen rein. Und dann hast du, wenn du dann in die speziellen Use Cases reingehst, dann bist du genau bei dem Punkt, den du angesprochen hast. Also Postbiotika, Probiotika, die dann in die Gesamtrezeptur mit eingemischt werden und dann diese Königsdisziplin ist entsprechend, die perfekte Balance zu haben, die perfekte Gesamtbalance in eine Dose reinzubekommen.
War das schon immer die Idee für Pets Daily, also auch als es gegründet wurde, dass es wirklich der Ansatz war, Hunde- und Katzenfutter gesünder zu machen? Oder kam dieser Aspekt erst dazu?
Ich glaube, jeder, der in der Ernährungsindustrie arbeitet, unabhängig für uns Menschen oder für Tiere, ich glaube, dieser gesundheitliche Aspekt spielt natürlich bei ganz vielen Geschäftsmodellen eine Rolle. Aber das war, glaube ich, nicht so die Kernidee. Ich würde sagen, wenn ich Pets Daily beschreiben würde, wir sind als eher Lifestyle-Marke gestartet. Ich glaube, wir waren so die erste Lifestyle-Marke im Pet-Food-Sektor. Also Lifestyle-Marke im Sinne von, dass Hundefutter auch irgendwie für den Menschen was Tolles sein soll. Das kann man übertragen, also sehr, sehr konkret auch runterbrechen. Wenn du in unsere Produkte reinschaust, vor allem vom Anfang, da waren dann plötzlich so Dinge drin wie Himbeere, fancy Zusatzstoffe, die fairerweise fürs Tier nicht wirklich einen Mehrwert hatten, aber die extrem ansprechend waren für den Menschen.
Zum Beispiel?
Ja, das, was ich gesagt habe. Himbeere, Johannisbeere, Kräuter und dann anstatt Kartoffel die Süßkartoffel. Ich meine, fairerweise, das hat auch da eine Süßkartoffel, hat in bestimmten Rezepturen auch einen Mehrwert für einen Hund. Aber damals war auf jeden Fall die Denkweise immer sehr, auch Rezepturen zu gestalten, die für den Mensch ansprechend sind. Wir haben extrem hohen Wert auf Konsistenz gelegt, also dass, wenn du die Dose aufmachst, dass die Konsistenz für den Menschen auch ansprechend ist, dass der Geruch für den Menschen ansprechend ist, dass genau daher sind zum Beispiel die Kräuter gekommen. Dann andere Dinge wie sowas wie eine Unboxing-Experience, die gab es damals im Fashion-Bereich und plötzlich gab es die auch im Tierfutter-Bereich und Pets Daily zu kaufen, hat irgendwie schon auch irgendwas Cooles gehabt und das hat sich dann eher über die Zeit entwickelt, dass sozusagen diese Positionierung dann sukzessive dann eher in eine Richtung gegangen ist und sich um diese Kernfrage beschäftigt hat, wie kann man durch Ernährung wirklich einen echten Beitrag leisten zur Tiergesundheit, wie funktioniert das überhaupt ernährungsphysiologisch, was braucht es in den Rezepturen, was braucht es aber auch, um Besitzer zu helfen, die richtigen Entscheidungen für ihr Tier zu treffen. So sind wir da eher an dem Punkt gelandet, wo wir heute sind.
Kannst du uns ein bisschen in die Umsatzentwicklung mitnehmen von Pets Daily und vielleicht auch die Frage, hat dieser Switch, als euer Fokus dann noch mehr auf diesen Gesundheitsaspekt gewandert ist, habt ihr das auch in der Wahrnehmung oder auch in der Umsatzentwicklung direkt gemerkt, dass ihr da eigentlich noch mal mehr das Problem getroffen habt?
Umsatzentwicklung, ja. Als ich 2020 reingekommen bin, ich glaube, es ist wichtig auch, ich bin nicht Gründer von Pets Daily, sondern bin ein bisschen später reingekommen. Tanja Moser ist die Gründerin. Und damals, als ich reingekommen bin, waren wir, glaube ich, bei roundabout 5 Millionen Euro Umsatz. Dann, das war noch so die Phase vor Ukraine-Krieg und die Phase, ich würde sagen, Goldgräberstimmung allgemein, Wachstum um jeden Preis. Gab auch extrem viel Kapital, insbesondere in dieser Petfood-Kategorie. Das war damals so ein bisschen das Golden Nugget auf dem Kapitalmarkt. Entsprechend, wir sind dann, glaube ich, in dem ersten Jahr, als ich da war, extrem schnell gewachsen. Dann kam der Ukraine-Krieg, alles hat sich verändert, diese multiplen Krisen kamen und auch, ja, auch unsere Kategorie war davon betroffen. Wachstum hat sich ein bisschen verlangsamt, aller Fokus auf Profitabilität. Mittlerweile stehen wir so bei 40 Millionen Euro Umsatz und wachsen trotzdem weiter, würde ich sagen, nachhaltig und sukzessive, aber eben nicht mehr so diese extreme Wachstumsphasen, wie es früher war. Wie spielt das zusammen mit unserer Positionierung, wie sich unsere Positionierung verändert hat? Wir hatten ziemlich früh das Gefühl, dass diese Lifestyle-Positionierung gerade in dieser Phase, wo viel Kapital auf dem Markt war, dass plötzlich jede Woche wurde eine neue Marke gegründet und jeder hat sich genau in dieser gleichen Ecke positioniert. Premium war gleich so ein bisschen Lifestyle. Dieser Humanisierungstrend im Tierfutter war in aller Munde. Auch die großen etablierten Marken haben versucht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Und Differenzierungspotenzial nach vorne hin war gefühlt, wurde weniger und weniger. Und es hat sich auch nicht so angefühlt für uns damals, als ob es was ist, was du sehr langfristig nachhaltig aufbauen kannst, weil ja doch das dann schon sehr auf einer, ich kreiere was durch Marketing, bestimmtes Bild, eine bestimmte Positionierung, aber das, was eigentlich zählt, und das ist ja irgendwie auch das Schöne in unserer Kategorie, am Ende vom Tag sind Tiere, Hunde und Katzen diejenigen, die das Produkt konsumieren und die scheißen blöd gesagt auf Marketing und ein Besitzer erkennt dann doch schon ganz gut, wenn er ein Futter füttert, ändert es beim Tier was oder ändert es nicht beim Tier was? Und das ist am Ende das alles Entscheidende, ob du beim Futter bleibst und lang beim Futter bleibst. Und daraus ist sukzessive dieser Fokus entstanden auf die Frage, wie schafft Ernährung tatsächlich einen echten Mehrwert für Tiergesundheit? Wie können wir das übertragen in Produktentwicklung? Nein, das war nicht so, dass man das von einem Tag auf den anderen gespürt hat, weil so eine Frage man eben auch nicht von einem Tag auf den anderen lösen kann. Produktentwicklung, Produktentwicklungszyklen, vor allem als kleine Marke, wenn man auch Dinge anders machen möchte, das dauert einfach und hat auch mit vielen Fehlgriffen zu tun und vielen Tests, die man dann macht, wenn man neue Produkte auf den Markt bringt oder Produkte verändert, die dann mehr eben auf die Gesundheit einzahlen sollen.
In der Außenwahrnehmung würde ich jetzt sagen, dass euch unterscheidet von den anderen Marken, die du auch gerade schon angesprochen hast. Da ist ja unglaublich viel gekommen. Also wir sehen vor allem irgendwie auch auf Amazon viel Nahrungsergänzungsmittel für Tiere, dass das wirklich extrem zugenommen hat in den letzten 5 Jahren. Aber in der Außenwahrnehmung nehme ich euch so wahr, dass ihr euch eben durch das Produkt unterscheidet, dadurch, dass ihr das sehr individualisieren könnt, dass man direkt schon merkt, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt als jetzt nur irgendwie reines Marketing. Also oft ist Marketing super, du gehst auf die Website und merkst, es ist austauschbar. Würdest du auch sagen, dass zum Beispiel gerade die Individualisierung das Thema bei euch ist, was euch auch nochmal unterscheidet von euren Wettbewerbern, die vielleicht sehr schnell aufgekommen sind?
Ja, auf jeden Fall. Wir denken Individualisierung vor allem über 2 Bausteine. Versetz dich mal in die Lage von einem Tierbesitzer. Du hast 2 Herausforderungen. Du musst als Tierbesitzer einmal überhaupt verstehen, was ist das Problem von deinem Tier. Und wenn du in der Lage bist, das zu beschreiben, oder was braucht dein Tier, hast du die 2. Frage, okay, und wie, was für ein Futter ist denn das Beste? Und sehr vereinfacht gesagt, stell dir vor, du stehst in einem Fressnapf, von einem riesengroßen Regal, und da kann es natürlich sein, dass genau das eine Futter dabei ist, was perfekt für dein Tier ist. Aber wenn du nicht genau zu dem Futter greifst, dann bringt es dir am Ende nichts, weil es falsch im Napf landet. Also Individualisierung heißt für uns, dass wir auf der einen Seite tatsächlich Rezepturen entwickeln, so wie ich es vorhin gesagt habe, die schon auf sehr spezielle Use Cases einzahlen. Und Individualisierung heißt auch für uns, dass wir versuchen, durch unsere Webseite, die extrem personalisiert ist, sicherzustellen, dass tatsächlich der Tierbesitzer zum richtigen Produkt greift. Und das versuchen auch so ein bisschen anders zu denken. Ich meine, du hast so diesen, glaube ich, dieser klassische erste Ansatz, dem einem immer im Kopf kommt, ist, du baust so einen Quiz-Funnel ein, du stellst so 10 Fragen und nach den 10 Fragen kennst du das Tier und dann empfehlst du ein Produkt. Wir haben versucht, es anders zu denken, aus verschiedenen Gründen, weil erstens, vor allem in Deutschland, der Kunde immer gern so die Kontrolle noch über seinen Einkauf behalten möchte. Also die Frage war dann, wie können wir das eher so auf einen klassischen E-Commerce-Funnel mit Kategorieseite, Produktdetailseite übertragen. Das heißt, wenn du auf unsere Webseite heute gehst, wir schaffen es schnell, dein Verhalten zu interpretieren. Du kannst trotzdem 1-2 Stellen Angaben machen. Das heißt, wir profilieren sozusagen Hintergrund, Maschinenraum, dich und dein Tier, wir verstehen ziemlich schnell, was die Bedürfnisse sind, und dann personalisiert sich mehr oder weniger die ganze Webseite, die ganze UX, dass du genau die Produkte und das Futter, was für dein Tier passt, dass es dir empfohlen wird und dass du dann eher dazu greifst. Also Individualisierung heißt für uns individuelle Produkte auf der einen Seite und Individualisierung auf der Webseite, dass du als Tierbesitzer auch tatsächlich zu einem richtigen Produkt greifst.
Wie merkt ihr das jetzt, wo ich hinklicke, was mit meinem Tier vielleicht irgendwie nicht stimmt oder wo ich meinem Tier helfen kann? Ich habe da noch Freifelder, wo ich was eingebe, aber wie merkt ihr das schon vorher, das, was du gerade beschrieben hast?
Also erstens hast du externe Signale, die du nutzen kannst. Ah, okay. Also ja. Beispielsweise...
Über welche Ad ich komme?
Genau, also ja. Du hast in Google hast du natürlich das externe Signal, welches Keyword gibst du ein, und aus dem Keyword kannst du natürlich interpretieren, schon erste Interpretationen ableiten, welche Richtung geht das, und du kannst dann anfangen. Die Profilierung passiert ja Stück für Stück, Baustein für Baustein geht es auf. Das heißt, wir nutzen externe Signale, dann hast du es gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten auf unserer Webseite tatsächlich durch Freifelder Informationen anzugeben, wie Rasse von einem Tier, welche bestimmte Probleme gibt es. Wir versuchen es auch immer wieder zu incentivieren an bestimmten Stellen. Also beispielsweise, wir haben einen sogenannten Saving-Plan, wo du am Ende günstiger in günstigere, dauerhafte Rabatte reinkommst, wenn du eben Informationen über ein Tier angibst. Und dann, je nachdem, wie du dich auf der Seite bewegst, ich meine, einfach gesagt, wenn du auf eine Nassfutterseite gehst, dann scheint dein Tier eher Nassfutterpräferenz zu haben. Wenn du bestimmte Filter zu Proteinen nutzt, dann scheint entweder bestimmte andere Proteine ausgeschlossen zu sein, die dein Tier nicht verträgt. Wenn wir dann Verhaltensweisen matchen mit anderen Kunden oder User und anderen Profilen, dann ergeben sich bestimmte Pattern, wo man auch daraus ableiten kann, was für ein User bewegt sich denn gerade auf der Seite und was für ein Problem hat das Tier.
Okay, spannend. Du hast auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass ihr eine unglaublich hohe Rate an Abokäufen habt. War das schon immer die Prozentzahl? Ich weiß gar nicht, ob du die Prozentzahl sagen kannst.
Ja. Also
50%?
50%, ja.
Also wann habt ihr das Abo eingeführt und war das direkt irgendwie, dass ihr eigentlich immer 50% über Abos macht? Weil viele scheitern, glaube ich, an dem Abo-Modell. Das klingt immer so super sexy und dann hast du super viel Planbarkeit etc. Aber jemanden wirklich, klar, Futter ist dafür natürlich prädestinierter, aber in so ein Abo-Modell reinzubringen, ist ja dann auch nochmal ganz anderes Achievement zum Schluss.
Also ja, wir hatten ein Abo ziemlich früh. Das war ehrlicherweise auch der Startgrund, warum wir angefangen haben, unseren eigenen Tech-Stack zu bauen, weil damals bei Shopify eben es noch kein Abo gab.
Ja.
Also haben wir irgendwie selbst versucht, ein Abo zu bauen. Das war immer ein wichtiger Treiber für uns. Du sagst es tatsächlich, mein Abo ist, wenn man so ein bisschen in die Tiefe reingeht, bringt auch einige Herausforderungen mit. Ist auch nicht immer so einfach, weil gerade in unserem Geschäftsmodell, mein Futter ist am Ende vom Tag ein Produkt, was du, wenn du einmal davon überzeugt bist und eine extrem hohe Wechselbereitschaft hast, das wieder zu ändern. Das heißt, wenn du einmal von Pets Daily überzeugt bist und du gesehen hast, das löst ein Problem und häufig hast du davor ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht, dann hast du keine Lust, das wieder zu wechseln. Das heißt, als Kunde bist du dann irgendwann ganz automatisch in einem Abo-ähnlichen Kaufverhalten. Du brauchst gar kein Abo, um dieses Kaufverhalten, nämlich diesen wiederkehrenden Kauf zu haben. Wir arbeiten in so einer Order-Rank-Retention-Modell, heißt es bei uns. Das heißt, wir messen sozusagen die Wiederkaufswahrscheinlichkeit von Einkauf zu Einkauf, sozusagen vom Erst- zum Zweiteinkauf, Zweit- zum Dritteinkauf. Wir sind ziemlich schnell bei über 90%, 95% Wiederkaufswahrscheinlichkeit. Wo du natürlich so diesen Dipping-Point hast, wenn du beim Abo so eine Klassiker und Rabatt gibst, dann gibst du doch irgendwann natürlich auch Marge weg dafür, dass jemand in ein Abo geht, der auch ohne das Abo genau das gleiche Kaufverhalten hätte. Zu verstehen, an welcher Stelle macht das Abo tatsächlich für uns auch betriebswirtschaftlich Mehrwert, ab welchem Punkt sollten Kunden idealerweise ihr Erst-Abo abschließen und ab welchem Punkt fängt es auch zu kippen. Fragen, die dann am Ende vom Tag so ein bisschen im Detail das Abo-Modell immer noch attraktiv machen und viele Vorteile mit sich bringen, aber auch eine gewisse Komplexität.
Mhm. Ja, spannend. Was würdest du von eurem Pricing her sagen? Ich glaube, viele, die vielleicht auch keine Tiere haben, kennen so einschlägige Marken einfach aus dem Supermarkt, wissen auch gar nicht, wie viele Marken es noch außen rum gibt. Ihr habt jetzt noch vor allem diesen Gesundheitsaspekt. Was würdest du sagen, kostet dieser Gesundheitsaspekt jetzt mehr als das Durchschnittsfutter im Supermarkt? Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie das Futter vom Discounter, sondern so die großen Marken, die man auch einfach kennt, also die auch viel für Marketing etc. ausgeben, aber vielleicht eher so diese herkömmlichen Marken waren, die einfach irgendwie da 30 Jahre den Markt dominiert haben. Würdet ihr sagen, ihr seid vom Pricing ähnlich oder man muss schon einen ganz schönen Aufschlag machen, um eben das auch bieten zu können, was ihr eben auch nochmal zusätzlich in das Futter packt?
Für ein gutes Futter am Ende vom Tag, wenn gute Inhaltsstoffe reinkommen und gute Inhaltsstoffe, wenn du zum Beispiel Fleisch, Protein nimmst, dann hast du entweder die Möglichkeit, ganz viel Schlachtabfälle und mit Nebenerzeugnissen zu arbeiten oder eher hochwertiges ja. Fleisch zu nehmen. Natürlich kostet das am Ende mehr. Es ist aber auf jeden Fall so, und dass dieses Mehr ein ganz klares Limit hat. Also diese Idee, dass du machst ein Premium-Produkt, du kannst deine Marke irgendwie emotional aufladen, dann kannst du ganz viel, einen ganz hohen Preispunkt verlangen. Funktioniert nicht. Am Ende vom Tag muss Futter, auch gesundes Futter, zugänglich sein.
Ja.
Und zugänglich, heißt am Ende vom Tag, jeder hat auch gewisse finanzielle Mittel und Limits. Das heißt, ja, im Vergleich zu so einem klassischen Supermarktfutter muss man für unser Futter schon mehr zahlen. Es gibt per se keine Definition für dieses Premium-Segment. Aber wenn du sagst, in diesem Premium-Segment, da sind wir schon auch, versuchen auch kompetitiv im Pricing zu sein und es soll kein Luxusgut sein.
Ich meine, ihr seid jetzt in einer Phase, wo viele geächtzt haben aufgrund von Inflation. In der Phase seid ihr eben auch stark gewachsen. Konntet ihr aber trotzdem bemerken, dass doch dann wieder aufgrund von irgendwie Inflationsthemen dann doch wieder auch gespart wird am Hundefutter oder am Katzenfutter? War das was euch betroffen hat? Weil ich finde, woher komme ich, dass gerade dieser Tiermarkt, aber auch zum Beispiel alles um das Thema Kinder, wird immer sehr schnell abgetan im Sinne von, ach, da kannst du jeden Preis verlangen. Und auch gerade insbesondere bei Tieren, dass man sagt, Tiere sind für Menschen wie Kinder. Da spielt der Preispunkt keine Rolle. Ist das jetzt wirklich so auf die letzten Jahre vielleicht auch mal gesehen? Oder sagt ihr, oh, man muss schon sehr genau auch dort einfach schauen und Kunden tun das zum Schluss auch?
Ja, ich glaube, das ist eher die Realität. Das hört sich in der Investorenpräsentation immer sehr nett an. Emotionen verkaufen und du kannst jeden Preispunkt verlangen. Das spiegelt aber ist nicht übertragbar und es spiegelt auch nicht so die Realität wider. Und es ist auf jeden Fall so, dass auch insbesondere in der Kategorie Preissensibilität zugenommen hat. Und Preisgefüge ergibt sich auch durch den Wettbewerb und durch das Angebot, die Alternativen, die auf dem Markt sind. Und du kannst da nicht einen Preispunkt verlangen, der so weit über dem Wettbewerb ist und das verargumentieren mit, du hast eine emotionale Marke, das funktioniert in der Praxis nicht. Ein Erfolgsgeheimnis war in den letzten Jahren, auch wir hatten, insbesondere nach diesem Ukraine-Krieg, was macht ein Futter teuer? Energiekosten ist einer der größten Treiber, Energiekosten sind explodiert in der Zeit. Rohstoffe machen Futter teuer, Rohstoffkosten sind explodiert in der Zeit, ja. Kosten sind explodiert. Wir haben aber nicht versucht, das einfach über Preiserhöhungen weiterzugeben. Wir haben auf der einen Seite tatsächlich Preise getestet, extrem viel Preise getestet, also klassisch im A-B-Test, verschiedene Preispunkte getestet, um genau das rauszufinden, wo ist denn die Preissensibilität. Und wir haben uns glücklicherweise im Nachgang dafür entschieden, eher extrem in diese Kostenseite reinzugehen, also jede Rezeptur komplett neu zu denken, zu überdenken und genau zum Beispiel solche Dinge, wie ich eingangs gesagt habe, uns zu fragen, ja, was sind denn Dinge, die sind so nice to have und für den Menschen vielleicht attraktiv, aber die haben für das Tier an sich keinen Mehrwert. Welche Dinge zahlen wirklich auf die Gesundheit ein? Welche Dinge führen wirklich dazu, dass das Futter auch eben genau diese Balance hat zwischen außerordentlich guten Geschmack und gesundheitlichen Aspekten und welche Dinge müssen wir rausstreichen, wie können wir im R&D und durchs R&D bessere Produkte machen, die am Ende von der Kostenstruktur aber auch so sind, dass sie einen Preispunkt erlauben, der nicht eben zum Luxusgut wird. Und dadurch konnten wir unsere Preise die letzten Jahre relativ stabil halten. Wettbewerb hat eher die Preise angepasst. Dadurch hat sich sozusagen im Vergleich zum Wettbewerb, würde ich sagen, unser Product-Market-Fit verbessert, ohne dass wir unsere Margen extrem geblutet haben.
Habt ihr das dann aber explizit auch kommuniziert? Also, dass ihr bestimmte Inhaltsstoffe oder Ingredients rausgenommen habt, weil ihr selbst sagt, das ist jetzt nicht so essentiell. Das Futter kann jetzt immer noch das Gleiche für den Hund. Aber vielleicht ist nicht mehr so ansprechend zum Schluss für den, der das Futter gibt, aber zum Schluss ist das ja euer Käufer. Also wenn ich mich jetzt in die Kundenlage versetze und ihr nehmt die Himbeere raus, was ich irgendwie vielleicht vorher irgendwie cool fand oder angenehm, dann habe ich ja, jetzt verstehe ich das mit deiner Erklärung total und denke mir, super, vielen Dank, Jan, dass das Futter jetzt das Gleiche kostet wie vorher, ist mir viel lieber, weil ich habe von der Himbeere eigentlich nichts unterm Strich. Könnte mir aber vorstellen, dass dann, wenn ich eben diese Kommunikation von euch gar nicht mitbekomme, irgendwie denke, finde ich jetzt blöd oder so. Oder warum ist die Himbeere jetzt weg? Oder ich denke im ersten Moment, also ich habe ja so wenig Wissen, würde ich jetzt erstmal sagen, über das Futter, dass ich irgendwie denke, jetzt hat sich die Zusammensetzung geändert, obwohl es für meinen Hund eigentlich dann nichts geändert hat. Weißt du, was ich meine? Also seid ihr da bewusst in die Kommunikation gegangen, dass ihr euch eben ganz, ganz viele Gedanken drüber gemacht habt und jetzt ein Futter habt, was das Gleiche kann, immer noch das Gleiche kostet, ansonsten wäre es viel teurer. Und ihr eigentlich so versucht habt, alle Seiten zu bedenken?
Ja, wir haben schon kommuniziert. Aber ich würde nicht sagen, dass das der ausschlaggebende oder das Wichtigste ist. Also wir haben sehr früh diese Hypothese aufgestellt. du musst, glaube ich, in zwei verschiedenen Kundengruppen denken. Also erstens Bestandskunden. Die haben ja einen unfassbaren Vorteil, nämlich sie haben eine Erfahrung mit dem Futter. Ja. Und diese Erfahrung ist unersetzbar. Wir nennen das auch immer diesen Moment of Truth. Wenn du Pets Daily das allererste Mal fütterst, dann hast du ein Erlebnis. Du siehst erstens, wenn du das Futter deinem Hund hinstellst, dann siehst du, wie reagiert, oder der Hund oder Katze, wie reagiert das Tier. Und dann gibt es verschiedene Abstufungen. Entweder, ja, das Tier isst es, oder es gibt dieses totale Excitement. Und als Tierbesitzer nimmst du das sofort wahr. Dann hast du danach, so die nächsten Tage, fängst du an zu sehen, ja, wie ist mein Hund agil, energievoll, Probleme, die ich vorher hatte, Verdauungsprobleme, das sieht man ja relativ schnell, wenn man spazieren geht. Mhm. Haut und Fell sind so schnelle Veränderungen. Man sieht, das Fell wird plötzlich anders. Das heißt, du hast schon als Tierbesitzer sehr schnell die Möglichkeit zu erkennen, hat die Ernährung irgendwie einen positiven Einfluss auf mein Tier oder hat sie keinen positiven Einfluss? Und unsere Hypothese ist, dass am Ende das immer, immer deutlich mehr Gewicht hat als die persönliche Humanwahrnehmung und am Ende immer diese Humanwahrnehmung outperformt. Das heißt, wir waren schon sehr zuversichtlich, dass wenn wir sogar dort deutlich besser werden. Am Ende vom Tag haben wir, ist der Kerngedanke, deutlich besser zu werden im Geschmack, deutlich besser zu werden in den Gesundheitsbenefits und im vermeintlich an der einen oder anderen Stelle, wo es möglich ist, Abstriche zu machen, dass es vielleicht für den Menschen nicht mehr sich so ganz so fancy anfühlt, weil am Ende vom Tag das ist, was wirklich zählt und auch für den Entscheidung für den Bestandskunden und jemand, der dich füttert und diese Erfahrung hat, dass auch das alles Entscheidende ist, ob der bei uns weiter einkauft oder nicht weiter einkauft. Eine andere Frage ist dann natürlich jemanden, der Pets Daily noch nie gefüttert hat und der diesen Benefit nicht hat, eben diese Erfahrung zu haben. Wie schaffst du denn dieses ein Vertrauen aufzubauen? Ein Vertrauen sehr simpel in diese Frage. Ja, wenn ich Pets Daily füttere, dann tue ich meinem Tier im Zweifel was Besseres und schaffe es tatsächlich im Zweifel, mein Tier gesünder zu halten oder ein Problem, was ich habe, zu lösen, als wenn ich Pets Daily nicht füttern. Wie kann ich das vorher, bevor ich diese Erfahrung habe, wie kann ich dieses Vertrauen aufbauen? Ich glaube, das ist dann eher so eine Kernfrage, mit der wir uns extrem auseinandergesetzt haben, die theoretisch einfach beginnen kann mit so ein bisschen Lifestyle aufzubauen oder auch andere Wege zu finden.
Vielleicht anschließend zu dem Thema, wo gewinnt ihr denn die meisten Kunden, die es erstmal bei euch kaufen? Ihr seid ja auch offline, dann habt ihr natürlich einen großen Online-Shop. Ihr macht auch viel über unterschiedlichste Ads-Kanäle. Also wo kommen die meisten und vielleicht auch dann besten, das kannst du ja sehr gut beurteilen dann, Kunden, die dann vielleicht auch Abokäufer werden. Ich weiß nicht, woran ihr es festmacht. Aber was würdest du sagen, ist so der wichtigste Kanal?
Also vom Umsatz ist das wichtigste Kanal auf jeden Fall online. Wir machen 90% unseres Umsatzes D2C mit unserem eigenen Online-Shop. Und im Marketing sind die zwei, drei großen Kanäle, ja, Influencer-Marketing, Social Paid, also Meta vor allem, Google ein bisschen mit Abstrichen und dann die Summe aus vielen kleinen Kanälen, sowas wie Micro-Influencer. Das macht sozusagen die unseren Akquise-Mix aus.
Und du willst Influencer-Marketing, sagst du, also du hast es zumindest gerade zuerst genannt. Ist es wichtiger bei euch umsatztechnisch als Meta?
Hält sich so die Waage, so immer phasenweise, würde ich sagen. Wir hatten auch die Frühphase, waren sehr früh, ich glaube, so mit die ersten, die Influencer-Marketing in dem Petfood wirklich sehr systematisch gemacht haben. Dadurch hat es extrem schnell skaliert. Kooperationen, also schöne, einfache Zeit. Kooperationen waren damals sehr einfach und auch sehr günstig und extrem profitabel. Das ist mittlerweile anders geworden, herausfordernder geworden. Ich glaube, wie in allen Marketingkanälen, Wettbewerb ist deutlich größer geworden. Geschwindigkeit der Veränderung ist deutlich schneller geworden. Deswegen aktuell ja, Meta, Ads und Influencer sind so schon die zwei größten, die am schnellsten skalieren. Aber auch die Summe von diesen kleinen Kanälen, die machen schon ganz relevanten Anteil bei uns aus.
Und ihr habt aber auch eigene Läden.
Wir haben auch eigene Läden, ja. Hauptsächlich in Berlin, einen tatsächlich in Luzern. Wir hatten auch einen hier in Hamburg, den haben wir geschlossen. Ist aber von der Umsatzrelevanz, kann man jetzt sicher zurückrechnen, nicht die größte Relevanz. Ist er natürlich für uns vor allem in Berlin. würde ich sagen, gerade für dieses Employer Branding, weil du dann im Store, die bei uns im Office arbeiten, da kriegst du dann Pets Daily ganz anfassbar und anders hin. Ja. Extrem wichtig, ist auf jeden Fall auch was, wo wir uns nach vorne so ein bisschen den Weg offen halten. Viel gelernt haben, was nicht funktioniert die letzten Jahre. Auch lernen, was funktioniert. Und eine Möglichkeit natürlich für uns ist, auch nach vorne auch weiter zu skalieren.
Wir stellen im Office immer so Schätzfragen. Und ich glaube, wir hatten schon oft die Schätzfrage, wie viele Katzen, wie viele Hunde gibt es in Deutschland? Ich glaube, es sind irgendwie 11 und 8 Millionen oder sowas. Ich weiß nicht mehr, was jetzt mehr ist. Mehr Katzen, glaube ich.
Katzen.
Ne? Mehr Katzen. Das ist ja schon eine sehr relevante Menge. Also wenn wir irgendwie über fast 20 Millionen Tiere reden, dann ist das irgendwie wie so ein Viertel von Deutschland. Gleichzeitig gibt es nicht so viel irgendwie Varianz in dem, was gegessen wird oder so viele Marken versus was wir alles an unterschiedlichen Sachen natürlich essen und dann unterschiedliche Marken davon gibt. Was sagst du, wie viel Prozent nehmt ihr von dem Markt ein oder klingt der erstmal super groß? Weil ich finde, er klingt riesig, der Markt. Und wo kann die Reise da hingehen? Das sind viele Fragen auf einmal.
Viele Fragen auf einmal, ja. Der Markt ist, also Größe ist, glaube ich, so ein bisschen eine Frage der Definition. Also der Markt ist groß, aber wenn du das mit humaner Ernährung vergleichst, ist er sehr klein. Marktgröße im Futterbereich ist roundabout so 4 Milliarden Euro in Deutschland.
In Deutschland.
Also 40 Millionen von 4 Milliarden kann man sich umrechnen, wie viel Anteil wir da mittlerweile haben. Ist auf jeden Fall trotzdem natürlich ein sehr großer Markt für uns, sehr große Wachstumsschritte zu machen, ist aber auch ein Markt, der schon insbesondere in Deutschland sehr, sehr kompetitiv ist, sehr großer Wettbewerb ist. Also ist auch mittlerweile ein starker Verdrängungsmarkt, auch, ich glaube, wie in anderen Kategorien passiert viel Konsolidierung gerade. Möglichkeiten zu wachsen. Ja. In einem kompetitiven Markt gibt es da trotzdem noch ausreichend.
Und was würdest du sagen, von den 4 Milliarden, wie viel Prozent ungefähr sind dann auch Käufe, die relevant für euch sind, wo wirklich auch auf die Gesundheit vom Tier geachtet wird, was jetzt nicht einfach, ich nehme jetzt einfach irgendein Futter im Discounter mit?
Die Frage ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Also du hast natürlich diese Einordnung dieses Premium-Segments und wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt keine Definition von was bedeutet überhaupt Premium. Du kannst es nicht an einem Preispunkt definieren. Es ist dann eher so Gefühlssache, die Marken, die sich als Premium bezeichnen, die werden halt irgendwie mit reingepackt und je nach Definition schwankt es extrem von irgendwie 10 bis 20, 30 Prozent. Ich finde aber diesen Ansatz irgendwie zu kurz gedacht und falsch gedacht, weil es geht ja kein Tierbesitzer sagt ja jetzt so dieses bewusst, hey, ich gehe jetzt raus und möchte ein Premium-Produkt kaufen, sondern jeder Tierbesitzer kommt ja irgendwie von einem anderen Standpunkt, der kommt eher von dem Punkt, hey, meine Katze akzeptiert das Futter nicht und das nächste Futter, was ich ausprobiere, akzeptiert sie auch nicht und das nächste akzeptiert sie auch nicht und ich möchte jetzt irgendwie ein Futter finden, ne, was meine Katze akzeptiert und dann ist die entscheidende Frage, können wir genau diese Frage, dieses Problem lösen und was wir zum Beispiel wissen, ist, dass 70% aller Hunde- und Katzenbesitzer sagen, dass ihre Katze, ihr Hund ein Problem hat, was man im erweitersten Sinne bezeichnen kann als ein Problem, was durch Ernährung verbessert werden kann. Also ist es erstmal so, würde ich sagen, der Startpunkt, dass wir sagen, theoretisch beginnt unser adressierbarer Markt bei 70% von dem Gesamtmarkt und dann muss man schon runterfiltern natürlich diejenigen, die bereit sind oder die auch online einkaufen, diejenigen, die dann auch für diese Bereitschaft haben, das Problem auch Geld tatsächlich einen gewissen Preis dann doch auszugeben. Und so haben wir nach wie vor, glaube ich, einen sehr großen adressierbaren Markt, der natürlich tagtäglich wächst, weil wir auch dort passiert, das, was bei uns passiert ist, bei uns Menschen über die letzten 20 Jahre, dass wir gelernt haben, eben, dass Ernährung wichtig ist, passiert alles so mit ein bisschen Verzögerung auch auf diesem Tierfuttermarkt. Also ja, Education am Ende führt dazu, dass Tierbesitzer besser verstehen, dass Ernährung wichtig ist für ihre Hunde und ihre Katzen und das ist für uns auch ein Wachstumstreiber nach vorne hin, weil umso mehr man versteht, umso mehr greift man dann auch dann tatsächlich zu den Futtern oder zu den Produkten, dem Tier was bringt.
Klar. Und überträgt, also den Punkt sehe ich total, ne? Und überträgt auch irgendwie das eigene Ernährungsverhalten oder Bewusstsein dafür. Auch so Thema Longevity und sowas, das beflügelt, also zumindest beim Menschen das Ganze ja noch. Ich glaube jetzt nicht, dass es einen riesen Longevity-Trend jetzt auch noch gibt. bei meinen Tieren, aber dass ich zumindest irgendwie darüber nachdenke, wie kann ich das denn vielleicht irgendwie einen Tick verlängern, ne? Auch bei meinen Tieren. Und habt ihr ein ausgeschriebenes Umsatzziel dann auch irgendwie, wenn ihr sagt, okay, ihr wisst eigentlich genau, wie viel Share ihr auch so vom Markt jetzt habt. Ihr seht auch, dass da eigentlich noch sehr viel möglich ist. Ihr seht, dass da auch nochmal Potenzial on top kommt, weil unsere Gesellschaft immer ernährungsbewusster wird. Habt ihr so ein ausgeschriebenes Umsatzziel, irgendwas in die Richtung bis 2030?
Mehr als 100 Millionen Euro auf jeden Fall.
Mehr als 100 Millionen, okay. Ja, aber das wäre ja auch eine sehr gute Entwicklung, sage ich mal, wenn ihr bis vor 6 Jahren mittlerweile bist du zu Petzeli gekommen, von 5 auf 40 und dann von 40 auf 100. Ja, spannend. Siehst du aber bei diesen 100 Millionen, siehst du da das Wachstum vor allem im Online-Bereich oder dann doch nochmal stärker offline, weil offline ist ja jetzt bei euch noch gar nicht so stark?
Offline ist tatsächlich, also Retail offline ist tatsächlich bei uns gerade ein relevantes Wachstumsfeld. Aber wir kommen schon extrem von dieser Online-Identität, nicht nur, weil es online ist, sondern vor allem, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du sagst, ich möchte Petzeli so im Vollen und Ganzen haben, dann bekommst du es einfach nur in der Form online. Also diese Produktvielfalt, ja. Auch diesen vermeintlichen, wir bezeichnen es als Service, dass du bei uns, wenn du bei uns einkaufst, tatsächlich auch am Ende das richtige Produkt auswählst, Hilfe bekommst, dass du das richtige Produkt, die richtige Entscheidung für dein Tier triffst. Nicht nur, was du fütterst, sondern auch, wie du fütterst. Ich meine, eins der größten Probleme auch beim Tier ist Übergewicht. Also es ist nicht nur entscheidend, was gebe ich meinem Tier, sondern auch so die Frage, wie viel fütter ich meinem Tier. Wir sind gerade dabei, so ein Kilocalorie-Calculator zu bauen. Das heißt, dass du sehr schnell die Informationen bekommst, wie viel Kilokalorien braucht eigentlich mein Tier und wie übersetzt sich das dann in Futtermengen auf verschiedene...
Also so ein Yasio für Hunde und Katzen?
Kenne ich zwar nicht, aber wenn es in die Richtung geht, vielleicht genau in diese Richtung. Weil am Ende vom Tag ist auch das, wenn du sagst, was ist für die Gesundheit des Tieres entscheidend und wie, wenn ich von Ernährung komme, was sind denn die zwei größten Treiber sind? Genau, was fütter ich und auch wie viel fütter ich? Was sind Futterroutinen?
Am Ende vom Podcast haben wir mal 3 Kategorien, 3 Fragen, die wir gerne noch stellen wollen. Petzdeli, du hast es gesagt, du hast es nicht gegründet. Du bist ein paar Jahre oder einige Jahre nach der Gründung reingekommen.
2.
Ja.
1,5, 2.
Was würdest du, vielleicht auch, weil du es nicht mitgegründet hast, aber wenn es einen Tipp gibt, den du Gründer mitgeben würdest, welcher wär's? Vielleicht, es hilft ja oft auch, wenn man so mit so einem externen View da mal reinkommt.
Das mag sich vielleicht sehr verpauschalisiert anhören, aber lernt zu filtern. Ich glaube, heutzutage, gerade mit LinkedIn und mit dem, was man alles mitbekommt, neigt man sehr schnell dazu, Dinge, die woanders funktionieren, zu übertragen und auch machen zu wollen und sich sehr schnell verleiten zu lassen von großen Benchmarks und Best Cases. Und ich glaube, eine ganz wichtige Fähigkeit ist, zu filtern, auch zu widerstehen und sich wirklich die Frage zu stellen, welche Dinge sind denn tatsächlich für mein Geschäftsmodell übertragbar? Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Viele, zum Beispiel, ich meine, das ist so ein klassisches Beispiel, die ganzen Crow- und AB-Tests und Frontend-Tests, die man so auf LinkedIn sieht und die ganzen Best Practices, wenn man mal schaut, das kommt ganz viel natürlich von sehr dominanten E-Commerce-Kategorien wie Fashion. Und dann versucht man das Gleiche auch zu machen, haben wir auch gemacht, frühphasig. Wir haben irgendwann mal so eine große Analyse gemacht, alle unsere AB-Tests, die wir jemals historisch gemacht haben, in verschiedene Kategorien einzuteilen. Und diese Benchmark-Crow-Ideen, die haben eine niederschmetternde Erfolgsquote bei uns. Die funktionieren bei uns in keinster Art und Weise, weil wir damals einfach zu dem Zeitpunkt einfach dieses Filtern nicht gemacht haben, diese Frage uns gestellt haben, ey, was ist denn... Warum sollte es für unseren Kunden überhaupt Mehrwert haben, wenn im, heißt nicht, wenn es im Fashion funktioniert, dass es bei uns funktioniert. Und so fallen mir extrem viele Beispiele ein, wo man eben genau dieses Filtern nicht mag und sich die Frage nicht stellt und diesem Druck so ein bisschen nachgibt, so was sieht man um sich drumherum und das muss ja auch alles bei uns funktionieren.
Ja, das fühle ich sehr, muss ich sagen. Das haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nie im Podcast gehabt, dass es auch mal jemand so gesagt hat. Ich glaube auch gerade mit dem Thema LinkedIn. Man hört, finde ich, immer mal wieder, dass jemand auch gesagt hat, ich mache nur noch 15 Minuten irgendwie LinkedIn am Tag, weil ansonsten verliere ich mich da drin irgendwie. Und ich finde, es kommt nicht nur dazu, dieses Thema zu filtern, genau das, was du sagst, was davon kann bei mir überhaupt funktionieren, sondern natürlich auch irgendwo dann das Thema vergleichen, dass man sich selbst irgendwie schlechter fühlt, wenn man denkt, oh, da funktioniert das alles. Aber es wird natürlich auch nicht darüber gepostet, was funktioniert eigentlich alles nicht, sondern man vergleicht sich immer nur mit den Erfolgen, aber nie irgendwie mit den Sachen, die auch mal gepostet werden. Natürlich wird ja auch Sachen gepostet, die nicht funktionieren. Damit vergleicht man sich irgendwie auch nicht. Und dann, finde ich, ist da draußen halt auch einfach noch richtig viel, was einfach nicht so ganz den Tatsachen entspricht oder was man irgendwie sich so zurechtbiegt. Und es wird der eine Test genannt, der super positiv ausgefallen ist und der hat einen total nach vorne gebracht. Aber die 5 Sachen, die nicht funktioniert haben, die sieht man dann nicht oder die werden eben nicht beschrieben. Deswegen, ich finde das, einen richtig guten Punkt, weil ich glaube, man kann sich da unglaublich drin verlieren. So, und es gibt ganz viele, die ganz viel Zeit auf LinkedIn verbringen und dann schließt du das nach 2 Stunden und denkst, oh Gott, wir machen ja gar nichts. Bei uns läuft es ja so scheiße. Und das ist auch einfach mal, es ist ein schmaler Grat, ne? Zwischen sich irgendwie inspirieren lassen, weiterbilden, was kann man machen und sich da drin zu verlieren.
Ja.
One more fail. Wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, du hast gerade die AB-Tests angesprochen, aber welchen Fehler habt ihr bei Pets Daily gemacht? Fällt dir da einer ein, der vielleicht nach außen total gut aussah, irgendeine Änderung, irgendwas, wo er sagt, oh, das wurde total positiv wahrgenommen, aber eigentlich war es ein Riesenfehler.
Das mit nach außen positiv wahrgenommen, das weiß ich nicht. Das ist eine sehr subjektive Einordnung. Aber sicherlich der mitgrößte Fehler war, dass wir genau in dieser Phase, diese Hyper-Growth-Phase, viel zu schnell, viel zu viel geheiert haben. Ich meine, das bringt so multiple Probleme mit. Von natürlich, du erhöhst deine Fixkostenblock sehr schnell. Du schaffst aber auch nicht die Kultur in der Schnelligkeit mit zu skalieren. Viel Hiring führt auch dazu, dass so sich Dinge irgendwie verlieren. Und dieses, was glaube ich einen ja schon früh ausmacht, wenn man ein Unternehmen gründet und in so einer frühen Phase, dass jeder, alles, was man macht, jeder noch sehr klar sofort spürt, was ich mache, wo ist die Wertschöpfung und diese Rückkopplung, diese Rückmeldung kriegt, das verliert sich, wenn du schnell ein Team schnell aufbaust und schnell viel hirest, verliert sich das sehr schnell. Kultur verändert sich, Fixkosten verändern sich, Organisationskomplexität geht hoch und das war sicherlich, würde ich sagen, so der größte Fail.
Würdest du jetzt, wenn ihr es nochmal macht, sagen, das Wachstum will man ja eigentlich trotzdem oder man will ja diese Phase nicht irgendwie verschlafen, würdest du aber trotzdem sagen, die Phase ein bisschen verlangsamen oder eher irgendwie auf externe Partner bauen und nur einzelne Leute einstellen, die, damit man die Kultur weiter beibehalten kann, weiterentwickeln kann und erst nach und nach einstellen und irgendwie zum Beispiel Agenturen mitnehmen und dann ab einem bestimmten Punkt, wo man merkt, okay, jetzt können wir auch für den Bereich Leute einstellen. Würdest du eher quasi auf diese externen Partner gehen oder würdest du eher sagen, das Wachstum verlangsamen?
Ich glaube ehrlicherweise, dass wir das gleiche Wachstum geschafft hätten, einfach mit einem anderen, kleineren Setup. Mhm. Sicherlich ist sowas, was du angesprochen hast, dass du erst versuchst, natürlich diesen Proof of Concept einfacher zu bekommen, entweder mit einem bestehenden Team oder mit einem externen Partner, bevor du dafür Leute einstellst für bestimmte Dinge. Dann hast du aber auf der anderen Seite natürlich auch, ich meine, fairerweise, wir von manchen Dingen profitieren wir heutzutage. Wir haben sehr früh einen Datenstack aufgebaut, das uns extrem hilft heutzutage, aber wo man sich schon im Nachgang hinterfragen kann und muss, ist es tatsächlich das, was wir zu dem Zeitpunkt in der Form gebraucht haben. Damals viel Infrastruktur mit aufgebaut, viele Dinge, wo man vermutet hat, das wird auf jeden Fall sehr gut werden und erfolgreich werden, eher diesen Weg gegangen zu sagen, erst, ich stelle eher tendenziell im ersten Schritt jemanden ein, damit wir jemanden haben, der das gut machen kann, anstatt zu sagen, ja, okay, erst diesen Proof of Concept, bevor wir jemanden einstellen.
Letzte Frage. Gab es einen Moment bei Pets Daily, wo du gemerkt hast, Emotion verkauft, aber trägt zum Schluss dann doch nicht das Geschäftsmodell?
Da könnte ich so lange dazu reden. Ich glaube, die Zeit wird mittlerweile knapp, weil ich finde, dieses Emotion verkauft, das, ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist so ein Buzzword. Und wenn du anfängst, dann das weiter runterzubrechen und so erstmal stell dir mal die Frage, was heißt denn Emotionen überhaupt? Und was sind denn die Ursachen von Emotionen? Häufig passiert dann, dass Emotionen extrem verpauschalisiert werden, vereinfacht werden. Im Tierfutter ist dann ja dieses Jahr Emotionen, Bindung zwischen Tieren und Menschen. Und dann wird es dann sehr überspitzt gesagt, so vereinfacht, ja, postet nette Bilder und das löst Emotionen aus. Ist aber totaler Quatsch aus meiner Sicht. Am Ende vom Tag, die Emotion, die für uns wichtig ist, ist Vertrauen. Und wie entsteht Vertrauen? Nicht durch nette Bilder und Marketing. Vertrauen entsteht bei uns insbesondere durch das Produkt. Das ist die Ursache für Emotionen und eine sehr trockene Ursache und sehr trocken auch dann am Produkt weiterzuarbeiten und sich auf Produkt zu fokussieren. Also ich finde das sehr verkürzt, Emotionen verkaufen und mit Emotionen kann man sozusagen andere Dinge anfangen zu ersetzen. Man kann Emotionen verstärken, aber häufig sind die Ursachen sehr einfach. Und ja, das haben wir tatsächlich, du hattest es vorhin angesprochen, als es darum ging, auch Preise anzupassen, haben wir Preise getestet und auch nachgewiesen, dass es Limits gibt und dass am Ende vom Tag, ja, wir ein ausgesprochen gutes Produkt brauchen, wir auf jeden Fall durch das Produkt Vertrauen schaffen können, Vertrauen darin, dass ich meinem Tier was Besseres tue, aber dass dieses Vertrauen nicht limitlos ist und entsprechend, ja, Emotionen, ich würde jedem einen Tipp geben, definiert, was Emotionen tatsächlich ist und versucht mal wirklich zu verstehen, was ist denn Ursache und Wirkung, was ist Ursache von einer Emotion.
Würdest du also unterschreiben, dass Emotion und Emotion auch nur in Anführungsstrichen, also einmal verkauft, aber ein Geschäftsmodell nur durch Erfahrung und Vertrauen getragen wird?
Ist Vertrauen keine Emotion?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich meinte Vertrauen mit Erfahrung, also so dieses, ich kaufe einmal, weil bei mir irgendwie schon sowas ausgelöst wird, was vielleicht noch nicht direkt Vertrauen ist, aber sowas irgendwie, dass ich irgendwie denke, ja, das ist ja einfach, ich nenne es jetzt einfach mal cool, ja. Dann kaufe ich das, aber ich brauche eigentlich die Erfahrung, dass es wirklich gut ist, um dann quasi auch das Geschäftsmodell zu tragen. Und ansonsten hat man mich irgendwie einmal gewonnen, aber das bringt nichts, weil ich bin direkt wieder weg.
Ich glaube tatsächlich, dass es von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell anders ist. Ich glaube, dass tendenziell das extrem überschätzt, dieser Begriff Emotionen wird extrem überschätzt. Ich glaube, dann häufig, was ja genommen wird, ist dann solche Best-Practice-Beispiele, die erstens dann auch extrem gefiltert sind. Man hat so diesen Bias, dass man nach den erfolgreichen Dingen schaut. Und man verwechselt auch dann sehr schnell Ursachen und Wirkungen. Ich weiß nicht, zum Beispiel Apple wird ganz häufig ja als Beispiel genommen, dass man sagt, Apple ist dieses Statussymbol. Statussymbol kann man ja auch als Emotionen bezeichnen im erweiterten Sinne. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass Steve Jobs damals nicht da gestanden hat und gesagt hat, hey, wir bauen jetzt ein Produkt und das wird wir wollen ein Statussymbol machen, sondern es hat angefangen, wir bauen ein richtig gutes Produkt. Ja. Und aus diesem richtigen guten Produkt ist ein Statussymbol geworden. Also die Ursache auch dort der Emotionen lag in etwas ganz Einfachen, Trockenen. Und dementsprechend der Begriff Emotionen, man muss versuchen zu definieren, was für eine Emotion ist denn wirklich für mein Geschäftsmodell wichtig. Es gibt sicherlich Geschäftsmodelle, die stärker durch Emotionen, durch Kommunikation erzeugt werden, getrieben werden. Aber ganz häufig liegt dann die Ursache für Emotionen in sehr einfachen, trockenen Dingen, die sich nicht so nice und fancy anhören.
Ja, vielen, vielen Dank, Jan. Es war sehr spannend, dass du uns da einmal in euren Markt mitgenommen habt. Ich glaube, ich möchte jetzt niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, wir hatten zumindest ganz, ganz wenig aus dem Tiermarkt bisher da, bis nahezu nichts im Podcast. Deswegen vielen, vielen Dank und danke, dass du vor allem extra nach Hamburg gekommen bist, bei immer noch sehr verschneiten Bedingungen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.